Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not grüßt Sie Volker Niggewöhner. Um Äthiopien geht es heute, Heimat einer der ältesten Kulturen überhaupt und auch eine Stätte des frühen Christentums. Unser heutiger Gast, Eva Maria Kollmann, hat dieses Land kürzlich besucht und ihre Eindrücke in einem Buch niedergeschrieben, das bei Kirche in Not erschienen ist. Mehr über ihre Reise an das Land am Horn von Afrika gleich nach dem Jingle. Grüß Gott, Frau Kollmann, herzlich willkommen bei uns in der Sendung mal wieder. Frau Kollmann, heute soll es bei uns um Äthiopien gehen. Das Christentum in Äthiopien ist sehr alt. Es zählt zu den ältesten christlichen Gemeinschaften überhaupt. Das mag auf den ersten Blick erstaunen, denn das Christentum hat sich natürlich zunächst vom Heiligen Land in die Nachbarregionen ausgedehnt. Und Äthiopien, das liegt ja nicht gerade um die Ecke. Wie ist denn das zu erklären, dass das Christentum so früh dort eine Heimstatt gefunden hat?
Also wir lesen ja bereits in der Apostelgeschichte, wie sich der erste Äthiopier taufen ließ. Das ist diese bekannte Geschichte, als der Äthiopier zum Apostel Philippus sagt, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Äthiopien ist auch im Alten Testament schon an vielen Stellen erwähnt. So soll beispielsweise die Königin von Saba, die König Salomon mit vielen Geschenken besuchte, weil sie von seiner Weisheit gehört hatte, aus Äthiopien gestammt haben. Und der Legende nach hat sie von König Salomon einen Sohn empfangen. Und dieser Sohn hat dann die Bundeslade, das heißt also die Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, mit nach Äthiopien genommen. Also der hat die von Jerusalem sozusagen mitgenommen und dort eine Kopie hinterlassen. Das ist das größte Heiligtum der äthiopischen Kirche heute.
Sie haben auf Ihrer Reise in erster Linie Projekte von Kirche in Not besucht, begutachtet. Sie haben gesehen, wie es den Menschen heute geht. Haben Sie denn auch etwas von der großen christlichen Geschichte des Landes mitbekommen?
Also wir hatten die Freude, noch das Oberhaupt der äthiopisch-orthodoxen Kirche, den Patriarchen Paulus, zu treffen, der jetzt im August leider verstorben ist, also kurz nach unserer Reise. Er hat mit uns über das große uralte Erbe der äthiopischen Christenheit gesprochen und er hat betont, dass dieses Erbe der Menschheit gehört, also nicht nur einer Kirche, sondern im Grunde allen Menschen und allen Christen. Wir hatten leider nicht die Gelegenheit, zum Beispiel die berühmten Felsenkirchen von Lalibela zu besuchen. Man muss sich vorstellen, dass Äthiopien ein riesiges Land ist, das ist dreimal so groß wie Deutschland. Und wie Sie es gerade schon sagten, war es vor allem unsere Aufgabe, die Menschen zu besuchen, die Not leiden und die unsere Hilfe brauchen. Aber man konnte eigentlich überall spüren, dass Äthiopien ein Land mit einer uralten christlichen Kultur ist.
Noch einige Bemerkungen zur jüngeren Geschichte für unsere Hörer. Das ist ganz wichtig zum Verständnis. Äthiopien war ja noch bis zum Jahr 1974 ein Kaiserreich. Sein Herrscher trug den Titel König der Könige. Es war ein Land, das sich als einziger afrikanischer Staat gegen die Kolonisation behaupten konnte, außer einer ganz kurzen Periode während des Zweiten Weltkriegs. Dann im Jahr 1974 gab es dann die große Zäsur in der Geschichte des Landes. Kaiser Haile Selassie wurde gestürzt. Was ist denn nach seinem Sturz geschehen?
Also erstmal die äthiopischen Kaiser haben sich direkt auf König David berufen, also es ist ein uraltes Geschlecht. 1974 wurde der Kaiser unter Arrest gestellt und dann getötet und Diktator Mengistu ließ dann, der an die Macht gekommen ist, ließ den Leichnam des Kaisers unter seiner Toilette einmauern. Das ist also eine ganz makabre Geschichte. Die gesamte Führungsschicht des Landes wurde ausgelöscht damals. Es kam zu einem kommunistischen System und dieses System hat zwischen 1974 und 1991 mehr als 2,5 Millionen Menschenleben gefordert. Es wurden alle Religionen verfolgt, kirchliche Würdenträger inhaftiert und sogar getötet, zum Beispiel der Patriarch. Es wurde Kircheneigentum konfisziert, viele Kirchen und Heiligtümer gesprengt. Und es war für Äthiopien natürlich eine sehr, sehr traurige und sehr schwarze Geschichte, beziehungsweise ein schwarzes Kapitel in seiner Geschichte.
Und dann wiederum nach dem Untergang der Sowjetunion kollabierte auch das System des angesprochenen Diktators Mengistu Haile Mariam, wie er sich nannte. Wie hat sich denn das Land seitdem entwickelt?
Also heute ist das Land eine parlamentarische Bundesrepublik, die den Anspruch erhebt, demokratisch zu sein. Ob sie wirklich demokratisch ist, ist eine ganz andere Frage. Also man kann auch davon sprechen, dass eigentlich nur eine Partei regiert und dass es also nicht so demokratisch ist, wie es auf dem Papier zu sein scheint.
Frau Kollmann, dann sprechen wir jetzt über die Christen des Landes, über das Christentum in Äthiopien, das ja mehrheitlich orthodox geprägt ist. Katholiken machen nur etwa 1% der Bevölkerung aus. Und die äthiopisch-orthodoxe Kirche, die nennt sich Tewahedo-Kirche. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Was ist denn das für eine Kirche?
Also die äthiopisch-orthodoxe Kirche ist die größte der altorientalischen Kirchen. Sie unterstand bis 1950 dem koptischen Papst von Alexandria in Ägypten. Also gehörte dann eben zu der koptischen Kirche, die ja jetzt auch sehr viel in den Medien erwähnt wurde. Und seit 1950 ist diese Kirche, die äthiopische Kirche, autokephal, das heißt, sie ist selbstständig und hat einen eigenen Patriarchen. Die äthiopisch-orthodoxe Kirche ist die einzige vorkoloniale christliche Kirche Schwarzafrikas. Also nicht Afrikas im Allgemeinen, weil ja auch Ägypten da war, sondern Schwarzafrikas.
Gibt es etwas, was typisch ist für den Glauben der Menschen dort, für die Kirche dort?
Also man sieht im Alltag sehr viele Gesten der Frömmigkeit. Also die Menschen sind sehr gläubig und das sieht man auch sogar auf der Straße, dass sich viele Gläubige vor den Kirchen verneigen und bekreuzigen. Also einfach im Vorbeigehen. Also man steht an der Ampel und sieht dann die Leute sich vor der Kirche verneigen. Sie küssen die Steine der Treppen oder der Eingangspforten der Kirchen. Sehr viele oder fast alle Christen tragen Kreuze um den Hals oder haben auch Kreuze auf die Stirn tätowiert, in manchen Gegenden sogar in das Kinn. Das Kreuz ist insgesamt allgegenwärtig. Sie sehen also zum Beispiel das Kreuzsymbol als Stickerei auf Kleidern, auf Tischdecken, auf Tagesdecken. Und die Priester, die auch das Straßenbild in vielen Städten prägen, tragen Handkreuze, die von den Gläubigen geküsst werden. Und was auch sehr auffallend ist, ist zum Beispiel, dass in den größeren Städten, also da, wo Strom ist, auch Hymnen und Gottesdienste aus den Kirchen auf die Straße übertragen werden. Also ich habe erst gedacht, was ist das für ein komischer Muezzin? Und dann habe ich festgestellt, oh, das sind die Hymnen der orthodoxen Kirche, die auf die Straße übertragen werden.
Die katholische Kirche in Äthiopien ist dagegen noch relativ jung. Wie hat sich denn der katholische Glauben dort verbreitet?
Also der katholische Glaube wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den heiligen Justinus der Jakobus nach Äthiopien gebracht. Es gab vorher schon kleinere Missionierungsversuche, die aber gescheitert sind. Und dieser Justinus der Jakobus war ein italienischer Vinzentinerpater, der 1800 geboren ist. Er ist nach Äthiopien gegangen im Alter von 24 Jahren und er konnte mehrere lokale Sprachen, kleidete sich wie ein Einheimischer und hatte sehr gut verstanden, dass die katholische Kirche in Äthiopien nur dann eine Chance haben würde, wenn der Glaube tief in der Kultur der Menschen verwurzelt wäre. Und so geht es zum Beispiel auf ihn zurück, dass die heilige Messe der Katholiken in Äthiopien im gleichen Ritus gefeiert wird, wie es die orthodoxen Christen dort schon Jahrhunderte vorher getan haben. Also das heißt, es gibt im äußeren Erscheinungsbild der Katholiken und der Orthodoxen wenig Unterschiede. Das heißt, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Unterschiede, aber natürlich unterstehen die Katholiken in Äthiopien dem Papst und haben den gleichen Glauben wie wir, aber feiern die Liturgie genauso wie die orthodoxen Christen.
Bei 1% Bevölkerungsanteil würde man denken, das sei nur eine Randerscheinung. Kann die Kirche denn trotzdem in irgendeiner Weise Salz der Erde sein in Äthiopien?
Oh ja, die Kirche tut sehr viel. Vor allen Dingen hilft sie den Armen in einem sehr großen Ausmaß, denn man muss daran denken, dass Äthiopien eins der ärmsten Länder der Welt ist. Also ich glaube, das steht auf dem 10. Platz von hinten, der ärmsten Länder der Welt. Und die Kirche unterhält Schulen, Waisenhäuser, Krankenstationen, baut Brunnen, leistet Entwicklungshilfe und sie erreicht damit also mehr als 10 Millionen Menschen. Man muss sich vorstellen, Äthiopien hat ungefähr 88 Millionen, also sagen wir mal, ein Neuntel der Bevölkerung wird von der katholischen Kirche irgendwie erreicht. Außerdem setzt sich die Kirche sehr stark für Frieden und Versöhnung ein, was manchmal gar nicht so einfach ist, denn Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat. Man muss sich vorstellen, es gibt 80 verschiedene Volksgruppen mindestens und auch ungefähr genauso viele Sprachen. Das heißt, dass es da oftmals zu Konflikten, Problemen gibt, kommt, das ist selbstverständlich. Und Äthiopien hat ja auch eine sehr bewegte Geschichte. Also, dass da immer wieder die Notwendigkeit besteht, Versöhnung zu schaffen, liegt fast auf der Hand. Und da engagiert sich die katholische Kirche sehr. Auch teilweise, wenn man daran denkt, dass es noch sehr viele Praktiken gibt, wie die Beschneidung der Frau oder andere schädliche Praktiken oder auch Hexenglauben. Also da kann die Kirche auch sehr viel tun, um den Menschen zu helfen, über manche Traditionen auch hinwegzukommen.
Die katholische Kirche hat ja sehr häufig Probleme, wenn sie in einer Minderheitensituation ist, wenn es schon eine große Ortskirche gibt, wie das in Äthiopien auch der Fall ist. Ist das dort ähnlich? Hat sie mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen?
Also erstmal natürlich mit materiellen Schwierigkeiten, weil sie sehr klein ist und nicht gerade reich. Dann gibt es teilweise Vorurteile in der Bevölkerung, die darauf zurückgehen, dass die Zeit der italienischen Besatzung ein schmerzliches Kapitel in der Geschichte Äthiopiens ist. Das war also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und die Ansicht ist verbreitet, dass der Papst in Rom die italienischen Soldaten gesegnet habe, damit sie Äthiopien erobern. Das heißt, das wird der katholischen Kirche übel genommen. Es sollen auch Filme im Fernsehen gezeigt werden, wo das immer wieder kolportiert wird. Zum anderen ist der rechtliche Status der katholischen Kirche noch schwach. Es soll in Zukunft zu einem Konkordat kommen, aber bislang ist die Kirche keine anerkannte Religionsgemeinschaft, sondern hat nur den Status einer Nichtregierungsorganisation. Das heißt also, die katholische Kirche hat keinen anderen Status als zum Beispiel das Rote Kreuz oder andere Hilfsorganisationen. Und das bedeutet, dass zum Beispiel ausländische Priester und Ordensleute nicht als Personal einer anerkannten Religionsgemeinschaft zählen, sondern als Angestellte in bestimmten Hilfsprojekten. Und wenn diese Projekte auslaufen, dann wird denen womöglich das Visum bzw. die Aufenthaltserlaubnis nicht mehr verlängert. Das heißt, dass teilweise Missionare, die jahrelang oder jahrzehntelang im Land waren, Probleme bekommen, noch zu bleiben. Dann gibt es auch logistische Probleme, weil das, ein riesiges Land ist, dreimal so groß wie Deutschland. Die Entfernungen sind damit sehr groß. Teilweise sind die Gebiete unterentwickelt mit schlechten Straßenverhältnissen. Die Katholiken leben nicht alle konzentriert an einem Ort, sondern die Priester und Schwestern müssen sehr weite Gebiete betreuen. Man kann sich vorstellen, dass es natürlich, wenn es wenige Katholiken gibt, auch wenige Priester und Schwestern gibt, die dann die Gläubigen auf sehr weiten Gebieten seelsorgerisch betreuen müssen. Dann gibt es auch noch Probleme dadurch, dass zum Beispiel der Glaube an Hexerei, Zauberei, die Verfluchung, also das, wenn jemand krank wird, dass jemand das verursacht hat durch einen Zauber, sowas noch sehr weit verbreitet ist. Und mit solchen Problemen hat die Kirche auch oft zu kämpfen.
Ist die katholische Kirche eigentlich missionarisch? Kann sie es sein?
Also die katholische Kirche ist vor allen Dingen da missionarisch, wo die Leute noch traditionellen afrikanischen Religionen, also Naturreligionen anhangen. Und da ist die Kirche oftmals sehr willkommen. Das heißt, die Leute sehen in dem einen Dorf, dass das andere Dorf eine Kirche bekommen hat und eine Kirche gebaut wurde. Dann schicken sie also jemanden zu dem Priester oder sogar zum Bischof und wollen auch eine Kirche und wollen, dass ein Priester kommt und sie unterrichtet. Die katholische Kirche ist sehr mit den Menschen verbunden und hilft ihnen auch in ihren alltäglichen Nöten. Und manche sagen dann, also wo die katholische Kirche ist, da gibt es Wasser und alles wird fruchtbar. Also in manchen Gebieten ist die katholische Kirche sehr willkommen.
Außerdem gibt es in Äthiopien knapp 35% Muslime. Wie haben Sie den Islam in Äthiopien erlebt?
Also man sieht, dass immer mehr Moscheen gebaut werden. Zum Beispiel wurde sogar mehrere Meter vom Priesterseminar in Addis Abeba entfernt kürzlich eine relativ große neue Moschee entstanden. Das heißt, man schaut vom Balkon direkt auf die Minarette. Man sieht in den Straßen Frauen, die verschleiert sind. Also nicht so viele, aber man sieht welche. Und es wurde uns berichtet, dass das also vor einigen Jahren noch nicht der Fall war. Insgesamt ist aber das Verhältnis zwischen Christen und Muslimen in Äthiopien ganz gut. Und es gibt auch Beispiele für ein sogar freundschaftliches Zusammenleben, also mindestens friedlich, aber bisweilen auch freundschaftlich. Aber es gibt auch manche Regionen, wo Spannungen sind und wo es bisweilen auch zu Übergriffen, zum Beispiel auf Kirchen kommt, zum Beispiel im Gebiet, das da an Somalia grenzt oder an Eritrea. Aber das sind Gott sei Dank Einzelfälle.
Frau Kollmann, wir wollen jetzt im nächsten Teil unseres Gespräches über einige seelsorgliche Aufgaben der Kirche sprechen. Und dazu zählen in Äthiopien besonders die Kinder, die Ihnen auch persönlich sehr am Herzen liegen. Das merkt man immer wieder bei der Lektüre Ihrer Bücher. Sie haben ja schon ein anderes Buch über Pakistan verfasst. Nun gibt es in Äthiopien wie in vielen anderen afrikanischen Ländern auch eine Vielzahl von Straßen- bzw. Waisenkindern. Was sind denn die Gründe dafür, außer Armut, was man sich ja denken kann?
Ja, also es gibt in Äthiopien mehr als 4,6 Millionen Waisenkinder. Also die Zahl hat mich umgehauen, muss ich sagen. Also das ist aber kein Fehler, sondern es ist wirklich so. Und es gibt sehr viele Straßenkinder, wobei natürlich viele Straßenkinder zugleich auch Waisenkinder sind und sich dann die Zahlen überschneiden. Also allein in Addis Abeba sollen mehr als 60.000 Kinder auf der Straße leben. Man sieht das auch überall, dass da so kleine, ja, Zelte ist fast so viel, also so Planen gespannt sind, wo Kinder drunter leben oder auch überhaupt Obdachlose sieht man überall. Oder dann sitzen Kinder unter Lastwagen, wenn es regnet, und schützen sich vor dem Regen. Also das ist ganz traurig. Viele Kinder werden zum Beispiel durch AIDS oder durch andere Krankheiten zu Waisen. Das heißt, AIDS ist sehr verbreitet, ist aber auch sehr tabuisiert. Also die Schwestern, die sich zum Beispiel um Waisenkinder oder um Kranke kümmern, sprechen das Wort AIDS nicht aus, wenn so die Leute, die sie betreuen, dabei sind, weil das so tabuisiert sind. Es gibt natürlich auch viele Mütter, die bei der Geburt sterben und dann sind die Kinder Halbwaisen, dann kann sich vielleicht der Vater nicht mehr kümmern und die Verwandtschaft ist zu arm, kann sich auch nicht kümmern. Dann gibt es natürlich auch Kinder, die von zu Hause weglaufen, weil es Probleme und Konflikte in den Familien gibt oder sich die Eltern getrennt haben. Kinder zum Beispiel auch missbraucht werden oder aus welchen Gründen auch immer. Manchmal ist es auch so, dass dann Kinder in einem bestimmten Alter schon in die Stadt geschickt werden, damit sie Geld verdienen. Also die gehen von den Dörfern weg. Das ist also sehr, sehr traurig. Und vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie diese Kinder aufblühen, wenn die in kirchlichen Schulen oder in Einrichtungen gefördert werden, wenn sie Liebe erfahren, wenn sie Fürsorge erfahren, dann ist das eine einzige menschliche Tragödie, sich vorzustellen, dass dieses ganze Potenzial an Fähigkeiten, an wunderschönen Menschen eigentlich auf der Straße verkommt. Und das macht mich unendlich traurig und es ist sehr schlimm, sich vorzustellen, dass eigentlich viel zu wenig Kinder die Möglichkeit haben, in dieser Weise aufgenommen zu werden.
Die Familie hat ja traditionell in Afrika eine große Bedeutung und auch die Kirche betont immer wieder, dass man die Familie gerade in Afrika stärken muss. Warum zerbrechen so viele Familien?
Also das hat sicherlich zum großen Teil mit der Armut zu tun, dass also zum Beispiel Mitglieder der Familie Arbeit suchen in der Stadt oder sogar im Ausland, dann gibt es auch überhaupt ein sehr starkes Stadt-Land-Gefälle. Also wenn die Leute erstmal in der Stadt sind, sind sie ja entwurzelt. Das heißt, in den Dörfern ist es noch nicht so schlimm wie in den Städten, wo dann Leute im Grunde den Boden unter den Füßen verlieren. Natürlich werden auch teilweise westliche Einflüsse stark, also dass sich Drogenmissbrauch oder was auch immer zunimmt, dass AIDS zunimmt und Ähnliches. Also das hat alles einen schlechten Einfluss darauf.
Eines der großen Probleme, Sie haben es gerade auch angesprochen, das ist eben die Arbeitsmigration. Viele Männer arbeiten ganz weit weg von ihren Familien. Sie werden ihren Frauen untreu. Die Folge davon ist wiederum AIDS. Und das verbreitet sich epidemisch in ganz Afrika. Aber es gibt auch viele Frauen, die ihre Heimat verlassen, um Arbeit zu finden, weil sie sich anderswo eine bessere Zukunft erhoffen. Aber sie haben es wohl besonders schwer.
Ja, also insgesamt verlassen jedes Jahr 25.000 junge Leute Äthiopien. Also wir sprechen jetzt von der Migration ins Ausland. Es gibt ja auch eine Migration vom Land in die Stadt, aber wir sprechen jetzt von der Immigration ins Ausland. Die Frauen gehen oft als Hausangestellte, zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, in den Libanon, meinetwegen auch in Afrika nach Djibouti oder auch nach Europa. Sie werden dann versklavt, ausgebeutet, oft um ihren Lohn oder in der Regel sogar um ihren Lohn betrogen, sexuell belästigt oder vergewaltigt und sehr oft seelisch und körperlich misshandelt. Besonders schlimm ist es, wenn Jugendliche Menschenhändlern in die Hände fallen, die dann gegen viel Geld versprechen, dass sie die Leute illegal ins Ausland schmuggeln, zum Beispiel über Somalia, dann übers Meer. Dann werden oftmals zum Beispiel 250 Menschen in ein Boot gepfercht, das eigentlich nur für 50 Leute geeignet ist, und dann ertrinken viele während der Überfahrt oder werden sogar von Bord gestoßen. Und die dann doch das Ziel erreichen, stellen bald fest, dass also die in Aussicht gestellte Arbeitsstelle überhaupt nicht existiert. Also dass da keiner auf sie wartet und dass es nichts gibt. Und die Leute werden also sehr, sehr betrogen. Und da tut auch die Kirche was dagegen, weil sie versucht, die Leute aufzuklären und weil sie versucht, der Jugend eine andere Perspektive zu geben.
Sie waren nicht nur in Addis Abeba, Sie haben auch die Provinz besucht, Sie haben Dörfer gesehen und erlebt. Was ist dort anders als in einer großen Stadt wie Addis Abeba?
Also das sind im Grunde genommen zwei ganz verschiedene Welten und man kann sich kaum vorstellen, dass es dasselbe Land ist. Addis Abeba ist eine sehr große Stadt mit vielen großen Gebäuden und Kirchen, Verkehr und Geschäften und Botschaften und Regierungsgebäuden. Und zwar sieht man da auch teilweise eine sehr große Armut, vor allen Dingen viele Obdachlose, viele Straßenkinder und so weiter. Aber auf dem Land gibt es ja teilweise so gut wie gar nichts. Also es gibt kein Strom, kein fließendes Wasser. Man sieht also Frauen und Kinder, die das Wasser in schweren Krügen oder in Kanistern teilweise stundenlang durch die Hitze schleppen, weil die einzelnen Dörfer gar keinen Brunnen haben oder keine Wasserquelle. Teilweise baden die Leute in den Flüssen. Es gibt in vielen Dörfern oder eigentlich in den meisten Dörfern nur kleine Hütten aus Lehm, Stroh oder getrocknetem Gras. Kommt kaum jemals ein Auto vorbei. Man kann also kurz sagen, auf dem Land oder in der Provinz ist Äthiopien eigentlich so, wie man sich Afrika gemeinhin vorstellt.
Viele unserer Hörer werden Äthiopien vielleicht besonders durch die große Hungerkatastrophe Mitte der 80er Jahre kennen. Ist die Versorgung mit Lebensmitteln heute immer noch ein Problem?
Ja, das ist immer noch ein Problem. Es ist nicht mehr die ganz große Hungerkatastrophe wie damals, aber man sieht in vielen Gebieten, dass die Kinder unterernährt sind. Also es gibt Hunger und es sind nicht diese schrecklichen Bilder von diesen ganz dünnen Kindern mit den dicken Bäuchen, aber man sieht, dass viele Kinder so unterernährt sind, dass die Haare hell werden. Also wenn, also die afrikanischen Kinder haben ja eigentlich schwarze Haare, aber wenn die unterernährt sind, dann verlieren die Haare ihre Pigmente. Das heißt, die Kinder verhungern nicht unbedingt direkt, aber das Immunsystem ist durch die Mangelernährung so sehr geschwächt, dass sie im Grunde an jeder Infektion oder also an jeder Krankheit sterben können. Das heißt, dass viele dieser Kinder, die man dann sieht, nicht direkt am Hunger sterben, aber dann an den Krankheiten in der Folge. Also die Kindersterblichkeit ist so sehr hoch. Und wenn man dann manchmal sieht, dass man hier im Café 3 € für eine Tasse Kaffee Latte Macchiato zahlt, dann wird einem schon anders zumute. Also der Hunger ist ein großes Problem und vielleicht gerade, weil das nicht mehr eine ganz große Katastrophe ist, sondern viele kleine Problemherde sozusagen, ist das aber nicht mehr so stark in den Medien und es wird nicht mehr so stark wahrgenommen. Aber es ist immer noch ein großes Problem.
Was unsere Medien auch kaum berichten, ist, dass hinter vielen dieser Dörfern eine sehr leidvolle Geschichte steht, weil die nämlich eigentlich erst in jüngerer Zeit gegründet wurden.
Ja, es gab in den 1980er Jahren eine Zwangsumsiedlung von Bauern durch das Mengistu-Regime, also durch das kommunistische Regime. Damals wurden Millionen Bauern umgesiedelt. Es wurde unter dem Vorwand gemacht, dass es also sich um humanitäre Maßnahmen handelt, weil es sich um Gebiete gehandelt hat, die dürregefährdet waren. Aber in Wirklichkeit war das eine Zwangskollektivierung nach stalinistischem Vorbild, wie wir sie auch aus der Sowjetunion kennen. Also Menschen wurden wie Vieh auf Lastwagen getrieben, dann Familien auseinandergerissen. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen. Und das ist also eine ganz, ganz ein ganz, ganz schlimmes Kapitel der äthiopischen Geschichte. Und da sind auch eben Dörfer entstanden, wo die Leute angesiedelt worden sind. Wir haben ein solches Dorf besucht, wo ungefähr 1000 Leute zwangsumgesiedelt wurden, die dann ständig überwacht wurden, weil die Religionsausübung verboten war, die aber trotzdem ihren katholischen Glauben durch dieses Kapitel der Geschichte getragen haben.
Und was die Situation zusätzlich schwierig macht, das sind die Fehden, die es dort gibt zwischen einzelnen Stämmen. Was sind denn die Hintergründe solcher Auseinandersetzungen?
Also es gibt in vielen Gegenden Spannungen. Es geht oft um Konflikte zwischen Ackerbauern und Hirten. Das heißt, dann geht es darum, dass das Vieh der Hirten den Bauern die Felder kahl frisst und andersherum wieder die Bauern den Hirten aber auch Weideflächen wegnehmen, weil die dann da eben ihre Felder bestellen. Es kommt dann auch wiederum zu Konflikten zwischen Stämmen, die beide Viehherden halten, weil die Ressourcen knapp sind. Das heißt, es geht um Wasser und Weideflächen. Also der Zugang zu Wasser und Weideflächen ist lebenswichtig für die Menschen. Dann gibt es aber auch oftmals Fäden in Heirats- und Ehrenangelegenheiten, also sowas wie eine Blutrache, die sich immer weiter ausweitet. Und es ist ein wichtiges Anliegen der katholischen Kirche, da für Frieden und Versöhnung zu sorgen.
Sie haben eben die Deportationen unter Mengistu erwähnt. Heute gibt es Probleme anderer Art. Es gibt andere Gründe, warum es unter den Einheimischen gärt. Sie werden nämlich oft enteignet und das Land wird dann ausländischen Investoren verkauft.
Ja, das ist zum Beispiel so in der Region Gambella, das ist ganz, ganz im Westen des Landes. Da werden sehr, sehr große Flächen an Ausländer, zum Beispiel Inder und Pakistanis, verkauft. Das Land wird den Bauern weggenommen und sie können dann ihre Familie nicht mehr ernähren. Das heißt, die örtliche Bevölkerung profitiert kein bisschen von den ausländischen Investitionen. Dort sieht man wirklich viele unterernährte Kinder. Es werden Arbeitskräfte von woanders geholt. Dann wird Baumwolle angebaut oder meinetwegen Getreide für Biosprit, sodass die Menschen also nichts davon haben und sie haben keine Arbeit und nichts zu essen. Und das ist eine sehr schlimme Situation. Insgesamt gibt es dann auch noch ethnische Konflikte, politische Konflikte und was dann auch alles so dazukommt. Es ist sehr schwer zu sagen, wie gefährlich die Situation dort ist. Also es hat mal ein Priester gesagt, dort in Gambella, zu uns, dass er damit rechnet, dass die Wut eines Tages so groß werden kann, dass also alle Ausländer getötet werden könnten. Da müsste dann die Kirche auch Angst bekommen, weil man ja nicht weiß, ob dann die Missionare nicht gleich mit getötet werden könnten. Wie gesagt, also es gibt ethnische, politische und andere Konflikte. Dann kommt dazu noch der Konflikt zwischen Nord- und Südsudan. Also man muss sich vorstellen, Gambella liegt an der Grenze zum Südsudan und so ist die Situation wirklich sehr explosiv und brenzlig. Man sieht auf den Straßen sehr viele Soldaten, es gibt Unruhen, es gibt auch manchmal kleinere Massaker. Und aber auch die Soldaten lösen bei vielen Leuten Wut aus, weil es nicht selten vorkommt, dass also diese Soldaten auch die Bevölkerung schikanieren. Also es ist eine ganz explosive Lage und man weiß nicht, wie das enden wird.
Ja, viele Flüchtlinge gibt es auch mittlerweile aus dem Südsudan, weil die Lage mittlerweile dort so explosiv ist. Es gibt nicht wenige, die befürchten, dass es einen Krieg zwischen Sudan und dem Südsudan geben könnte. Wie gefährlich wäre ein solcher Krieg und welche Auswirkungen hätte das für die gesamte Region?
Also es käme dann im Fall, dass es wirklich zu einem richtigen Krieg kommt, ein enormer Flüchtlingsstrom nach Äthiopien, in ein Gebiet, das ohnehin unterentwickelt ist und wo auch Hunger herrscht. Also der Konflikt könnte auch über die Grenze überschwappen. Das ist ja oft so, dass in Grenzgebieten dann die Konflikte nicht klar zu trennen sind zwischen den Ländern. In einer Region, die ohnehin ein Pulverfass ist, es wäre sicherlich eine sehr große Katastrophe. Und man kann nur hoffen und beten, dass es nicht dazu kommt. Schon jetzt sind sehr viele Frauen mit kleinen Kindern aus dem Südsudan in der Region Gambella. Das sind also damals schon fast 30.000 gewesen, als wir da waren. Das ist aber jetzt ja auch schon einige Monate her. Es sind jeden Tag Leute gekommen, die also bei weit mehr als 40 Grad hunderte Kilometer zu Fuß gegangen sind. Also man sah da wirklich Frauen mit 6 kleinen Kindern mit einem Bündel irgendwo an der Straße sitzen. Und das ist ein ganz trauriger, erschütternder Anblick. Also wenn man sich vorstellt, dass sich jeden Tag wieder Leute auf den Weg machen mit Frauen, mit Kindern, also das ist unvorstellbar. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, dass noch mehr Menschen weg müssen. Und zum Beispiel da hat man gesehen, dass die Flüchtlinge, die da so an der Straße saßen und zwischen den Büschen irgendwo, dass die also von den Sicherheitskräften mit Jeeps umkreist wurden, die dann darauf aufgepasst haben, dass man den Leuten nicht zu nahe kommt. Wir haben dann heimlich Fotos aus dem Auto gemacht, aber im Grunde konnte man sich den Leuten fast nicht nähern, weil aufgepasst wird, dass es auch nicht so öffentlich wird. Der Bischof von Gambella kann ab und zu, wenn die Behörden das erlauben, Wasser schicken oder Hilfe schicken, aber das wird nur in einem sehr geringen Maß überhaupt erlaubt.
Frau Kollmann, wir haben jetzt von einer Vielzahl von Problemen gehört. Das Ganze ist eine wahre Herkulesaufgabe für die Kirche. Wie unterstützen Sie, also wie unterstützt Ihr Hilfswerk Kirche in Not, die Kirche in Äthiopien? Wo setzen Sie besonders die Schwerpunkte?
Also wir helfen natürlich bei der Priesterausbildung, weil gute Priester wichtig sind, um die Leute zu betreuen, die den Glauben entweder annehmen wollen oder die schon gläubig sind, aber diesen Glauben auch nähern müssen. Wir unterstützen Ordensschwestern, die der leidenden Bevölkerung helfen, Ordensleuten insgesamt. Wir helfen auch dabei, Kirchen zu bauen, weil Kirchen sehr wichtig sind für die Identität der Leute. Also das Erste, was die zum Beispiel in den Dörfern, die Leute, die den katholischen Glauben annehmen, was sie haben wollen, ist eine eine Kirche, weil das für sie ein sichtbares Zeichen der Identität ist und auch ein heiliger Raum. Man muss daran denken, dass die Afrikaner grundsätzlich ein sehr viel größeres Gespür haben für heilige Räume. Dazu kommt dann noch, dass der Islam ja wirklich durch große Moscheenbauten sehr dominant auftritt. Das heißt also, dass auch für das Selbstbewusstsein der Christen, gerade der Katholiken, die ja doch eine kleine Minderheit sind, Kirchengebäude, also keine prächtigen Kirchenbauten, aber doch kleine Kapellen oder kleine Kirchen, die irgendwie wirklich als Kirchen genutzt werden, fundamental wichtig sind. Wir bilden Katecheten aus zum Beispiel, weil man sich vorstellen muss, dass die Pfarreien sehr verstreute Dörfer umfassen. Das heißt also, es gibt den Sitz der Pfarrei in einem Dorf und dann haben sie aber viele Dörfer, die dazugehören, die aber sehr weit entfernt liegen. Das heißt, der Priester kann gar nicht so oft die Leute besuchen, wie er das gerne möchte und auch wie die Leute das bräuchten. Das heißt, dass also Katecheten vor Ort sehr wichtig sind. Dann helfen wir auch der Bischofskonferenz zum Beispiel dabei, die Jugend zu stärken und auch die, wie wir das vorhin sagten, die Jugend vor der Auswanderung zu schützen, also der Jugend eine Perspektive zu geben und sie auch zu verwurzeln in ihrem Glauben, damit sie im Land bleiben und dort für die Kirche oder auch für die Gesellschaft fruchtbar werden. Also das sind so unsere Schwerpunkte. Die Kirche steht also vor einer wirklichen, vor einem Ozean der Not und versucht dort zu helfen, aber sie steht auch vor sehr großen Herausforderungen, auch vor großer Hoffnung für die Zukunft. Und diese Hoffnung zu stärken und der Kirche die Möglichkeit zu geben, diesen Herausforderungen zu begegnen, das ist unsere Aufgabe.
Es ist ja bekannt, wie schwierig es für Hilfswerke ist, Projekte zu realisieren, die auch Bestand haben oder anders ausgedrückt. Oftmals wird Hilfe gegeben und wenn die Hilfskräfte dann wieder abgezogen sind, dann bricht alles in sich zusammen. Wie versuchen Sie denn bei Kirche in Not sicherzustellen, dass das nicht passiert?
Also wir gehen immer über die Bischöfe. Das heißt, es ist vor Ort der Bischof verantwortlich für die Projekte. Und zweitens gibt es immer eine Eigenbeteiligung der entsprechenden Ortskirche oder der Gemeinden.
Und Eigenbeteiligung ist wichtig, damit die Menschen das, was da entsteht, auch als das ihre sehen, das sie hegen und pflegen müssen.
Genau, das ist richtig. Also die Leute können dann wirklich sagen, das ist unsere Kirche und die kümmern sich dann auch darum, dass sie nicht irgendwie zerfällt oder so, sondern die schätzen das wirklich als ihr eigenes Gotteshaus oder auch die Priester werden geschätzt. Die Priester werden überhaupt in Äthiopien sehr stark geliebt und respektiert. Also da gibt es auch immer von der Bevölkerung einen großen Einsatz. Also da kann man sagen, dass die Projekte also nicht in Sand gesetzt sind. Und auch gerade die Ordensleute, die dann zum Beispiel sich um Kinder kümmern oder um Straßenkinder oder um Kinder, die nicht zur Schule gehen können, denen sie eine Schulausbildung verschaffen, geben ja Menschen die Möglichkeit, eine Zukunft zu haben. Das heißt, wir haben das auch gehört, dass meinetwegen Kinder, die aus den ärmsten Familien kommen, die dann in eine Schule gegangen sind von Schwestern, später selber Lehrer oder Lehrerinnen geworden sind und arme Kinder unterrichten. Also es ist immer eine Investition in die Zukunft. Das sind also nicht Projekte, die man einmal macht und dann sind die vorbei, sondern das ist wirklich eine Investition in die Zukunft.
Frau Kollmann, abschließende Frage. Gab es während Ihrer Reise Erlebnisse oder Personen, die Sie besonders berührt haben?
Ja, da müsste ich jetzt, glaube ich, ganz viele Geschichten erzählen.
Eine reicht uns jetzt.
Ja, also mich haben sehr stark die Kinder beeindruckt in Addis Abeba in einer Schule von barmherzigen Schwestern, die wirklich aus den allerärmsten Familien kommen. Ursprünglich war das eine Schule für Kinder, die sogar auf dem Friedhof geboren worden sind, weil die Ärmsten der Armen und die Leprakranken auf den Friedhöfen Unterkunft gefunden haben. Das sind wirklich Kinder, die Eltern haben, die AIDS haben, die behindert sind, die also Kinder, die auf der Straße gebettelt haben und die jetzt so fröhlich sind und lernen dürfen und von der Straße weg sind. Und das ist wirklich mit einfachsten Mitteln, also es ist eine kleine Schule, wo aber die Schwestern wirklich unglaublich gute Arbeit leisten. Und diese Kinder, die haben auch einen Kindergarten und das hat mich so beeindruckt. Und dann wurden auch teilweise Kinder von ihren behinderten Eltern abgeholt oder von einer blinden Mutter zum Beispiel. Also das hat mich so berührt, wie man gesehen hat, dass die Kinder da aus diesen schlimmen Verhältnissen aber trotzdem so eine große Freude haben und auch eine Zukunft haben und eine Hoffnung haben für die Zukunft. Also das hat mich sehr berührt und das kann man eigentlich sagen für alle Begegnungen, gerade mit den Kindern, dass das ein unheimlicher Schatz ist, gerade diese vielen schönen, guten Kinder, die dort sind und dass man diesen Kindern eine Zukunft geben muss.
Das war Weltkirche aktuell. Über Äthiopien haben wir heute gesprochen mit der Journalistin Eva Maria Kollmann. Ihre spannenden Reiseberichte sind jetzt in einem Buch erschienen mit dem Titel Äthiopien, Katholiken im Kampf gegen Hunger und Not. Sie können es unentgeltlich beim Hilfswerk Kirche in Not bestellen. Ebenfalls bestellbar sind zwei Filme über Äthiopien. Der eine handelt von der Caritas der Komboni-Missionarinnen in Gumuz. Das ist ein Stamm im Nordosten des Landes. Und in dem zweiten Film geht es insbesondere um die Seelsorge an den 4,6 Millionen Waisenkindern in Äthiopien. Wir haben heute auch darüber gesprochen. Wenn Sie diese Filme interessieren und auch das Buch von Frau Kollmann, rufen Sie einfach an unter 089 für München 6424888 und die 0. Schicken eine E-Mail an info@kirche-in-not.de oder schicken Sie uns eine Postkarte an Kirche in Not, Lorenzoni-Straße 62 in 81545 München. Das war's für heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie's gut. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.